Also, Namaste, willkommen zum Satsang, und Fragen können im YouTube-Chat gestellt werden. Da ist Swantje bitte wieder so nett und liest vor. Und oder ihr könnt auch direkt mit mir in Dialog gehen. Für diesen Zweck macht man dann so ein Handzeichen in der Zoom-App. Also das gilt für die, die bei wie der via Zoom dabei sind, live dabei sind. Ja. Okay, die Technik funktioniert, weil ich habe da jetzt eine neue Kamera drum. Aber ich glaube, die ist jetzt das erste Mal mit Zoom. Okay, aber es funktioniert ja. Mikro ist auch richtig. Okay. Vielleicht kurz möchte ich ganz kurz ankündigen, am 7. Jänner, 7. Januar ist wieder ein Satsang in München. 7. Januar. Im Prinzip die Wiederholung des Satsangs vom 5. November. Naja, die Wiederholung wird es nicht sein, aber das gleiche Konzept. Nur werde ich diesmal auch das erste Mal in Satsang einen Shaktipat offiziell richtig mit einbauen. Im ersten Teil, wo es um Kundalini geht, wahrscheinlich. Und weil irgendwie jetzt sind es bei mir 25 Jahre. In 7 Tagen habe ich meinen 25. Wiedergeburtstag. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, und jetzt fühle ich mich irgendwie für Shaktipat auch berufen. Das heißt, das werde ich künftig auch anbieten. Als Info am Anfang, für alle, die am Anfang den Satsang, den heutigen hören und nicht bis zum Schluss dabei bleiben, weil er sage ich das jetzt. Und jetzt geht's los. Ich würde sagen, jeder einfach ein bisschen bei sich sein, ein bisschen in die Stille gehen, so eine Minute zusammen sein in dem einen. Einfach hier ankommen, den Atem spüren, den Körper spüren, wahrnehmen, dich selbst. Es gibt einfach nichts zu tun. Ja, und wenn Fragen auftauchen, dürfen die gestellt werden, per Chat oder im Dialog. Ansonsten können wir einfach in Stille verbleiben. Ja, Stille lauschen.
Da gibt es einen ersten Beitrag bei YouTube
Ja.
von Christopher. Lieber Edgar, schön dich erneut zu sehen. Ich hätte für heute Abend drei Fragen. Erstens, wie fällt das Leid von uns ab? Zweitens, was geschieht nach der Erleuchtung? Drittens, was ist Zeit? Alles Liebe, Christopher.
Wow. Namaste, Christopher. Ich hoffe, ich habe mal alle drei Fragen gemerkt. Also die erste war, was erzeugt Leid oder wie vergeht es Leid?
Wie fällt Leid von uns ab?
Wie fällt Leid von uns ab? Okay. Ja, es ist halt so ein Konzept in gewisser Weise, dass Leid abfallen müsste. Leid darf auch da sein. Auch Leid gehört zu den Phänomenen des Lebens und des Seins dazu. Das, was abfallen kann, ist eher der Leidende. Das ist ein subtiler Unterschied. Ja, das Leid bleibt, der Leidende fällt ab. Oder so, wie man es auch, manche sagen, wie es zum Beispiel Werner gesagt hätte. Es geschehen nur Taten, aber da ist kein Täter. Es geht letztlich darum, am Leid nicht zu leiden. Das ist das, was man erreichen kann. Entweder dadurch, dass der Leidende ihm wegfällt, dann ist da sowieso niemand, der leidet. Dann erscheint Leid und wird einfach nur wahrgenommen. Aber selbst das ist nicht wirklich notwendig. Es reicht, am Leid nicht zu leiden. Das Leiden also auch annehmen. Es da sein lassen, wenn es das ist, was ist. Das heißt nicht, dass ich es immer nur ertragen muss. Ja, man darf auch bei Schmerzen Schmerztabletten nehmen. Es gibt überhaupt kein richtig und kein falsch in dem Ganzen. Es sind alles nur so spirituelle Konzepte, wie etwas sein müsste. Ein Großteil des Leids entsteht wirklich hauptsächlich dadurch, durch die Reibung, die entsteht, wenn man das, was ist, nicht sein, nicht da haben möchte, sondern Vorstellungen hat, wie es sein sollte. Und wenn das, was wie es sein sollte, mit dem, was ist, nicht zusammenstimmt, im Geist, dann entsteht letztlich Leid. Dann leidet man am Leid. Dann leidet man am Schmerz. Dann leidet man an den Emotionen. Dann leidet man vielleicht sogar an Gedanken. Oder daran, dass Dinge im Außen nicht so sind, wie sie sind. Das kann man erreichen. Viel mehr nicht. Alles andere ist nur temporär. Natürlich fällt Leid ab, ja, in dem Augenblick, wo Erwachen geschieht, weil ein Ankommen geschieht, weil alles andere wegfällt. Alles andere, was davor gestellt ist zwischen mir und dem, was ist. Dann bleibst du übrig als das, was du wirklich bist. Und da fallen schon sehr viele Leitpunkte weg. Nämlich das Leid des Mangels. Zu glauben, hier wäre ein Mangel. Es würde irgendetwas fehlen oder es müsste irgendetwas dazukommen. Aber okay, das wären schon Details. Die zweite Frage, der zweite Teil der Frage war, was kommt nach dem Erwachen oder was kommt nach der Erleuchtung oder so ähnlich? Ja. Gibt es einen schönen Spruch? After Enlightenment, clean the laundry. Oder chop wood, carry water. Ist auch so ein Spruch. Also einfach aufräumen. Mit dem eigenen Leben, mit dem, was man vorher sozusagen hochkommen jetzt versaut hat. Aufzuräumen. Alles in Ordnung zu bringen. Das geschieht dann meist automatisch. Das ist einer der Punkte. Es geschieht so viel danach. Es geschehen Transformationen, dass alle Gefühle, die auftauchen, voll bewusst durchfühlt werden. Man nichts mehr verändern will, sondern sich dem stellt, was das Leben vor einem bringt. Man damit atmet, es durchfühlt. Im besten Fall so gründlich, dass die Dinge, die zu diesen Emotionen oder Gefühlen geführt haben, zum Beispiel im Außen nie mehr erscheinen, dann ist es transformiert, dann ist es integriert. Bei manchen entstehen neue Talente, die man vorher nie entdeckt hat. Das heißt, es ist schon so, dass durch diese tiefe Entspannung, die geschieht, durch dieses Eintauchen in den totalen Moment, das totale Hier und Jetzt, vieles abfällt, was Ballast war, an dem man vielleicht gelitten hat und auch Neues entdeckt wird in einem selbst, was bisher geschlummert hat. Auch das kann passieren. Alte Erfahrungen werden vielleicht wiederkommen und sich auf eine bewusste Art und Weise wiederholen, sodass man sie nun bewusster anschauen kann. Oder alte Traumata werden gesehen. Meist reicht dann das Sehen und das Atmen damit. Ja, es ist, es sind viele Phasen, die durchschritten werden. Im Christentum gibt es das Konzept des Fegefeuers, wo alles verbrennt, was da reingekommen ist ins System, verbrennt im Lichte des Bewusstseins. Das Ego ist sozusagen der Brennstoff, der da verbrennt. Glaubenssätze sind der Brennstoff. Fest verdrahtete neuronale Netzwerke sind der Brennstoff. Man wird viel fluider. In dem Augenblick, wo man nichts ist, kann man alles sein und ist auch alles. Das ist eine never-ending story. Und eben auch dieses Aufräumen, das mir als erstes in den Sinn gekommen ist. Das ist das, was mit dem berühmten Spruch Djaput Kere Vata oder Clean the Laundry gemeint ist. Aber das ist mühelos. So wie es geschieht. Schritt für Schritt. Alles wird mehr oder weniger zur Meditation. Indem man es einfach nicht mehr zielorientiert macht, sondern dabei bleibt im Jetzt. Beispiel, blödes Beispiel, Geschirr waschen. War bei mir so ein Thema, habe ich nie mögen. Einfach weil ich es viel zu schnell gemacht habe. Ich wollte fertig werden. Ich wollte das Geschirr abgewaschen haben. Aber so funktioniert Clean the Laundry nicht. Clean the Laundry funktioniert so, indem man voll bewusst dabei bleibt. In jeder Sekunde. Voll bewusst reinigt, sozusagen. Indem man wirklich will, dass dieses Geschirr sauber wird. Egal wie lange es dauert, es langsam und bewusst zu machen, dauert dann doppelt dreimal so lang, aber macht 10-mal so viel Spaß und Freude und Liebe. Das ist nach der Erleuchtung. Und dann geht's weiter. Die Reise auf einer bewussten Ebene. Anders als zuvor. Ja, und der dritte Teil der Frage, echt tolle Fragen. Aber der dritte Teil der Frage ist mir jetzt entfallen. Was war
Der
das?
dritte Teil ist, was ist Zeit?
Ah, Zeit. Ja, genau. Die Zeit, die ist mir entfallen. Könnte man jetzt so schön den Spruch sagen, ne? Zeit ist Illusion. Das erkennt man auch wirklich in diesem Zustand. Letztlich ist für mich zum Beispiel seit damals, weil ich vorher gesagt habe, jetzt ist es bald 25 Jahre her, in einer Woche ist das der Fall, glaube ich. 7, ja, genau. 7.12. 25 Jahre her, da könnte man es meinen, das ist eine lange Zeit. Auf einer anderen Ebene ist für mich seither keine Zeit vergangen. Es ist wie ein einziger, ewiger Moment, der andauert. Seit 25 Jahren. Und ein gewisser Teil von mir sitzt noch immer in Pune in so einem Kaffeehaus und das passierte gerade jetzt. Das heißt, Zeit, wie man es als normalerweise wahrnehmen oder wie es Menschen normalerweise wahrnehmen, das ist schon eine gewisse Art von Illusion. Man reist sozusagen in der vierten Dimension, nicht? Es wäre ein Raum, ja, Länge, Breite, Höhe, viertes ist Zeit. Als wäre es quasi ein vierter Vektor, da reist man vom Beginn zum Ende so linear durch. Aber die Geschwindigkeit selbst ist schon Illusion. Ich hab erlebt Phänomene des Zeitanhaltens, ich habe Phänomene erlebt, regelrecht von Lichtgeschwindigkeit. Ich habe Phänomene erlebt der Ewigkeit. Die Ewigkeit ist das, was sich öffnet in dieser Erfahrung. Dass man Ewigkeit und Unendlichkeit wirklich, wirklich begreift und auch ist, weil man sie ist, weil man zur Ewigkeit wird. Ja, man erfährt nicht die Ewigkeit, sondern man ist die Ewigkeit, man ist die Unendlichkeit. Und dadurch weiß man dann, was das wirklich ist, weiß wirklich, was das Nichts ist, also die Null auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite die Unendlichkeit, die in gewisser Weise in einer gewissen Art und Weise dasselbe sind. Also Null ist gleich unendlich. Ist einfach wie die andere Seite der Medaille. Auf der einen Seite ist Null das Nichts und auf der anderen ist alles die Unendlichkeit. Aber alles ist allumfassend und wirklich unendlich. Und so ähnlich ist es mit der Zeit. Und da gibt es diesen ewigen Moment, der ewig andauert. Und es gibt dieses Jetzt, das hier und jetzt geschieht. Ja? Dieses Jetzt ist mehr, man könnte sagen, wenn man diese letzte Dualität damit einbaut, Yin und Yang, dann ist das Jetzt, dieses punktuelle Manifeste, hier, jetzt, das ist Shiva, das ist Yang, das ist Manifest, das ist das Teilchen, das sich manifestiert, hier und jetzt. Und die Ewigkeit ist mehr wie Yin, ist mehr wie das Weibliche, das ist die Ewigkeit, das ist eine Welle, die von, man könnte sagen, von Anbeginn bis zum Ende geht, nur es gibt auf beiden Seiten kein Ende. Es ist eine Welle, die unendlich ist, in beide Richtungen offen ist, von Beginn und Ende. Da gibt es keinen Beginn, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Und letztlich ist aber genau diese Zeit auch gleichzeitig Illusion. Und es ist nie etwas geschehen. Auch das offenbart sich in dieser Erfahrung, dass selbst die Ewigkeit eine Art von Illusion ist. Auch das Hier und Jetzt. Ja, ist nur so ein Schnappschuss. Ja, ein vergänglicher. Ja. Wie gesagt, ich erfahre jetzt nicht diese Momente hintereinander. Ein Moment, nächster Moment, sondern eher so diesen Fluss. Als wäre alles ein einziger Moment, aber in der Erfahrung selbst zeigt sich, dass auch das eine Illusion ist. Also, dass alle vier Raumdimensionen, wenn man so will, inklusive Zeit Illusion sind. Dass das alles ein Traum ist. Wenn du aus dem Traum erwachst, das ist genauso wie in einem Nachtraum. In einem Nachtraum würdest du das sehen, du siehst vielleicht im Traum 100 Meter weiter eine Wiese mit Bäumen und einen Wald. Aber wenn du aufwachst, wo ist dieser Wald? Wo sind diese Bäume? Haben die je existiert? Wo ist diese Zeit hin vom Traum? Ist übrigens auch interessant, dass man im Traum eine völlig andere Zeitwahrnehmung hat. Und sogar Zeitreisen unternehmen kann. Also auch Zeit ist etwas, was man letztlich bereisen kann auf der Vektorebene. So wie auch die Raum, die Länge, Breite und Höhe, so könnte man sagen, Jesus ist 2000 Jahre, also nicht vor 10.000 Jahren, sondern die Entfernung, so wie, was weiß ich, Wien, Paris 1000 Kilometer sind, dann ist das eine Entfernung von 2000 Jahren. Aber es geschieht noch immer jetzt. Es ist noch immer jetzt. Es ist nicht weg. Es geschieht jetzt in einer Entfernung von 2000 Jahren in die Minusrichtung, in die sogenannte Vergangenheit, wo wir herkommen scheinbar. Aber es geschieht jetzt. Auch Buddha geschieht jetzt. Jedes Leben geschieht jetzt. Und deswegen kann man auch Verbindung aufnehmen zu diesen Phänomenen, zu diesen scheinbaren Vergangenheiten, zu diesen scheinbar vergangenen Meistern. Die sind alle jetzt. Es gibt nur dieses eine jetzt. Und das erklärt all diese Phänomene, dass jemand erscheinen kann oder dass man das spüren und wahrnehmen kann. Es gilt alles in diesem einen einzigen Jetzt. Es ist immer das gleiche Jetzt. Es ist immer das gleiche hier. Egal wo, es ist immer das gleiche hier. Egal wann, es ist immer das gleiche Jetzt. Das ist das Geheimnis von Zeit und von Raum auch. Weil letztlich geschieht all das in dir. Und du bist das, was ewig ist. Und jetzt ist. Und immer ist. Und das gilt für jeden, der dazuhört. Auf die gleiche Art und Weise. Es ist dasselbe Nullpunkt in der Ewigkeit. In jedem schwarzen Loch ist auch dasselbe Nullpunkt. Es sind nicht viele verschiedene schwarzen Löcher. Im Nullpunkt werden sie eins. Ja? Und im Nullpunkt werden auch alle Universen, die jemals davor schon durch einen Urknall entstanden sind, eins. Im Nullpunkt. Jo. Danke für die Frage, Christopher. Namaste. Ich habe gesehen, Sefta hat die Hand gehoben. Das Handheben, ah ja, da ist eine Hand auch gelb, sehe ich gerade.
Kann ich ja jetzt senken.
Okay.
Ja, meine Frage ist, Geschirr abwaschen. Jetzt hier die scheinbare Sefta beim Geschirr abwäscht, also ich.
Ja.
Und die Frage nach der Erleuchtung, der Vergleich, dass du das Geschirr jede Sekunde bewusst abgewaschen hast, hat sich hier natürlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich stellt sich jetzt das Ego die Frage, wenn ich jetzt heute mein Geschirr abwasche und sehr, sehr, sehr bewusst abwasche und so weit möglich die Säfte aus dem Spiel nehmen würde, kommt man dem Ganzen, wenn man das regelmäßig machen würde, so ein bisschen in die richtige Richtung? Oder was ich sagen will, ist der Unterschied. Also wenn ich jetzt Sekunden wasche und du Sekunden wascht, ist hier eine falsche Annahme, dass ein Unterschied ist. Du bist erleuchtet, ich bin hier nicht erleuchtet. Wenn ich auch bewusst abwasche, ist es anders, weil der Edgar Hofer ist ja erleuchtet. Da ist ja der Wurm.
Ja, ja.
Ich glaube, dass das Ego nämlich eine Antwort darauf will. Und eigentlich ist es genau das die Falle, glaube ich.
Ja, ist lustig, weil du hast ja beim Satzang in München auch gerade da mal was gesprochen, kann mich erinnern. Und da habe ich dann, da war dann diese Idee, ne, das amerikanische Fake it till you make it.
Ja.
Ob das funktioniert, ne? Da habe ich nur gesagt, ja, das wäre mal interessant. Weil auf einer bestimmten Ebene sind wir ja, ist alles erleuchtet. Ja?
Ja.
Absolut alles. Und es gibt in dem Sinn, man erwacht zu dem wahren Selbst, das man schon die ganze Zeit war, da kommt ja nichts dazu. Ja, bei niemandem kommt was dazu, sondern es fallen nur die Dinge weg, die falschen Annahmen, was man wäre. Aber der Punkt ist, dass man halt identifiziert ist dadurch. Die einen mit dem Körper, die anderen mit dem Denker. Also je nachdem, oder mit dem Gefühlsleben. Also es besteht eine Identifikation, also eine quasi, nicht, ich will nicht sagen falsche Identifikation, aber eine Verwechslung. Ja?
Ja.
So, ich bin dieser Körper, ich bin dieser Mensch, ich habe diesen Namen, bla bla bla, ich bin dies und das und das, was ich noch alles, statt das ist reine, ich bin Punkt, ja, ich bin Punkt, nix, ich bin Tischler, ich bin Krankenschwester oder sonst was, ich bin Punkt. Ja, und ich bin nicht Zefter, ich bin nicht Detzger, ich bin Punkt. Aus, ich bin. Und dieser Unterschied ist aber dann schon der, dass eben der Teil, du hast das Ego genannt, Ego ist so halt so negativ belastet. Nicht? Eigentlich heißt ja Ego nur ich, lateinisch schon. Ich sehe das nicht, ist ja auch ein Teil Gottes. Es ist im Prinzip, jedes Ego ist das Ego Gottes, wenn man es genau nimmt. Aber es gibt diese Identifikation, die dann dazu führt, dass es der Verstand ist, der dann bewusst abwäscht. Ja? Und nicht Bewusstsein. Das ist der subtile Unterschied, der sich dabei ergeben kann. Wenn es der Verstand macht, ja, dann macht er es. Dann ist er zwar präsent in gewisser Weise, ja, und mit dieser Präsenz, also, das ist die andere Seite der Medaille, wo du am Anfang gefragt hast, ob du da dem näher kommst, das sehe ich schon so. Das sind ja alles Meditationen, das sind alles Übungen. Man kann aus dem Geschirr abwaschen eine Übung der Präsenz machen, des Gewahrseins machen, der Bewusstheit machen, das Achtsamkeit machen. Im Buddhismus ist das extrem üblich, so Achtsamkeitsmeditationen.
Aber ich glaube,
aber es bleibt der Verstand
letztlich. Ja, ich glaube nämlich, der Unterschied ist, scheint mir hier so, wenn ich Sekunden abwasche und sehr langsam und achtsam, ist ja eigentlich auch gut und eine schöne Übung, aber dennoch immer verknüpft mit dem Ergebnis, dass ich irgendwo damit hin will. Und der Unterschied dann bei dir ist, dass das nicht da ist.
Genau, das wäre der Unterschied. Das ist
dass
schön
du
gesagt.
Nirgendwo hin willst und hier immer noch scheinbar jemand ist, der ja dahin will. Also zu der Erleuchtung näher damit hin will, mit dieser Achtsamkeit.
Ja, das heißt, ja, stimme ich dazu. Das ist eigentlich dann, das war schon gesagt, das ist der eigentliche Unterschied. Weil, so wie ich am Anfang gesagt habe, es geht dabei nicht darum, nicht wirklich darum, dass man fertig wird, also um das Ziel, sondern es geht ja darum, um diesen Weg, ja, wo das Geschirrwaschen zum Beispiel zur Meditation schlechthin wird, also zur Quelle der Freude, könnte man fast sagen. Ja. Und zeitweise war das auch bei mir genau so. Und wenn man aber jetzt ein Ziel hat, nach dem Motto, jetzt werde ich langsam, jetzt werde ich bewusst, um zu erwachen oder egal, ja, das ist schon die Krux. Ja, das ist schon die Krux. Es ist immer das Ziel im Weg. Weil das Ziel hat was ganz raffiniert Teuflisches mit eingebaut. Nämlich die Idee, dass du es nicht schon wärst. Und genau das ist das Hindernis. Weil in der Suche wird ja der Sucher gesucht. Ja, es wird nicht der gesucht, der irgendwo sich da versteckt, sondern der Sucher selbst ist das, was gefunden werden will. Und wenn jetzt der Sucher glaubt, er muss noch was finden, dann wird er nie ankommen, weil er nicht weiß, dass er sich selber finden muss, dass er selbst das Gesuchte ist oder sie selbst, der, die das Sucher. Ja, das ist das Problem dabei und das ist letztlich das Problem bei jeder spirituellen Übung. Warum am Ende, einerseits ist es zwar klar, die ganzen Biografien zeigen, 90% aller, die jemals erwacht sind, waren auf einem spirituellen Weg, haben Übungen geübt, das gehört alles mit dazu und ist wahrscheinlich sogar notwendig, ich gehe davon aus, aber es ist nicht die Ursache fürs Finden. Die eigentliche direkte Ursache fürs Finden ist, wenn diese ganze Suche dann wegfällt. Ja, dann kann sich der Sucher quasi finden, weil das Suchen aufhört.
Danke.
Bitte. Ja, Ralf hat die Hand gehoben. Ich glaube, du musst virtuell die Hand heben. Ich habe es wahrgenommen, aber,
ja, aber es geht so auch.
Es geht so auch. Okay, gut.
Ja. Naja, ich schließe da gerade an, weil die Krux ist halt der, dass immer eine Identifikation stattfindet mit einer Person, die scheinbar irgendwas tun muss, um etwas zu erreichen.
Genau.
Und aber wenn du eben wenn du dann so weit bist und sagst, nee, es gibt nichts zu tun, wie am Anfang auch von diesem Satsang, wie du schon gesagt hast, es gibt nichts zu tun, um der zu sein, der du wirklich bist, dann kannst du eigentlich bloß hoffen, dass dich irgendwann die Gnade Gottes küsst und du erwachst, weil das geschieht. Es gibt ja niemand, der irgendwas macht.
Genau.
Ja.
Ja.
Und somit, ja.
Ja, somit kannst
könntest,
du so, ja.
Ja, könntest du meinen, was tue ich jetzt hier?
ja, genau.
Aber es gehört ja, wie du schon auch gesagt hast, irgendwie, es gehört ja auch dazu, dass man irgendwie, ja, ich weiß ja auch nicht, warum ich jetzt hier bin, das ist ja auch geschehen irgendwie heute.
Das ist ja, das kommt ja dazu, es ist ja schon alles hingegeben. Auch das Tun ist schon ein Geschehnis, auch das Wollen ist schon ein Geschehnis, auch das geschieht ja schon aus sich heraus. Das ist ja nur unsere Illusion, dass wir glauben, wir sind es, die tun, wir sind es, die wollen. Also es wäre jetzt etwas Individuelles. Also es gehört alles mit zum Spiel. Alles.
Dass da jemand ist, der handelt und,
ja.
Und genau. Was tut und was bewirkt und ja, aber es ist, ich komme immer wieder drauf, es ist so schwer, diese Identifikation ist so hartnäckig. Aber klar, ich meine, damit habe ich über 50 Jahre gelebt, mit dieser Identifikation. Die kann ich einfach so abfallen.
Es geschieht im richtigen Moment. Es ist auch das Tun total okay. Ich wollte vorher sagen, solange das Gefühl auch da ist, dass der Wille da ist, dass da das Gefühl ist, man kann was tun, man kann handeln, soll man es auch. Ja, also es bringt nichts, wenn man dann so tut, als ob, oder dass man jetzt einfach aufhört zu tun, aber in Wirklichkeit tut man dann das Nicht-Tun, das ist dann ein getanes Nicht-Tun, aber kein Geschehenes. Da kann man gleich das tun, was Freude und Spaß macht.
Ja.
Das führt am ersten zum Ziel, und wenn es nicht zum Ziel führt, hat es zumindest Freude und Spaß gemacht.
Ja.
Ja, man ist ja schon am Ziel. Es ist wirklich absolut egal, ja. Es ist völlig gleichgültig im Sinne von gleichgültig, also genauso gültig. Man muss es nicht erkennen, dass man eh schon immer erwacht ist. dass das ganze Universum eh schon immer erleuchtet ist. Das muss niemand erkennen. Das ist man trotzdem. Ja, also der Sucher ist trotzdem das eine, egal ob er findet oder nicht, wenn er sich die Zeit mit Suchen vertreiben will, statt mit Tennis spielen zum Beispiel, was auch eine Art Suchen ist, nämlich die Suche nach Vergnügen oder was weiß ich, ja, es ist einerlei, ja, es ändert nichts an dem, was wir alle sind, was wir alle sind, absolut alle.
Ja, klar, man weiß es, das hat man auch gelesen alles, weißt du, dass schon alles da ist und das kannst du, das kann man dir ja auch noch so oft sagen. Und trotzdem ist da irgendjemand, der das erkennen will, weißt du, so trotzdem.
Ja, das ist das Problem, aber.
Ja. Sagt, genau, ja, das ist alles gut, ich weiß es ja, aber lass es mich doch mal erkennen irgendwie oder so.
Ja, ja, ich weiß, ich kann es verstehen. Ja. Ich kann schon verstehen, absolut. Das ist leider ein Paradox. Das ist leider nicht nur ein Paradox, sondern ein gemeines Paradox, regelrecht, weil man kann es nicht machen. Es ist einfach Gnade und in Wirklichkeit ist man kann nur vertrauen oder hoffen darauf, dass man vertrauen kann. Oder hoffen darauf, dass man hoffen kann.
Man, letztlich no
bleibt es immer, ja, ja.
Ja, und also dann ist es klar, dann gibt es noch so eine Vorstellung, hey, das muss so Bäm machen oder so, das muss so irgendwie so, das muss, und dann, aber es kann genauso auch schleichend passieren oder
absolut,
wie auch immer.
Absolut. Ja. Ich glaube, die größten Bangs sind da, umso größer das Ego ist, das sich vorher aufgebaut hat, das spirituelle Ego, desto größer und höher der Bang. Da ist dann viel, viel Munition da, die explodieren kann. Das ist eher so. Dazu dient dann vielleicht die Suche und die ganzen Übungen, um dieses Ego aufzubauen, damit man es dann nachher, wenn es verschwindet eventuell, dass man das auch bemerkt. Blöd wäre es, wenn es verschwindet und man und es merkt niemand. Ne?
Ja.
Es wird bemerkt. Ist zwar selten, ja, aber wenn es so subtil ist, wenn es so klein ist, wenn es so sich nicht einmal nur richtig gebildet hat, dann ist es ja noch schwieriger.
Ja.
Dann ist es ja noch schwieriger zu erkennen, dass etwas weggefallen ist.
Ja. Naja, letztendlich ist es beruhigend und auch entspannend, dass nichts zu tun gibt oder auch, dass du nichts machen kannst. Aber klar, macht man und geht zu Satsangs und hat, wie gesagt, er hat schon seinen Sinn wahrscheinlich. Auch das Leid. Also, so ging es mir auf jeden Fall immer. Leid hat mich gefühlt immer ein Stück weitergebracht. Also,
absolut so ist es, ja.
Da sehe ich schon einen edlen Sinn darin. Auch wenn man sich dagegen erst wehrt und es weghaben will und was so. Aber wenn man es dann mal schafft, wirklich zuzulassen, dann ist es sehr, sehr, sehr schön, ja, und heilsam.
Und nur wer schlecht träumt, will erwachen, ne? So.
Ja. Ja.
Es ist schon ein Teil des Weges, ja.
Ja. Danke dir.
Gerne.
Edgar, würdest du deine Kamera noch ein bisschen nach vorne kippen, bitte?
Nach vorne? Also so ein bisschen runter, was das muss ich.
Ja.
Muss schon wie die gibt. Oh, das weißt du viel. Ich kenne die Kamera noch nicht so gut. So?
Ja, so ist gut.
Okay.
Und dann wollte ich dich fragen, ob du einmal Shaktipat erklären kannst.
Shaktipat, ja.
Ja.
Also es kommt aus dem Wort Shakti. Shakti ist im Yoga so, man kann sagen, die weibliche Seite Gottes. Also die Göttin, im Yoga wird es meist so gesehen, dass Shiva für Bewusstsein steht, also für das Unmanifeste, für die Leerheit, bestenfalls noch für den Raum, in dem alles erscheint, aber selbst das wäre fast schon aus meiner Sicht zu viel, also für Bewusstsein an sich und Shakti eben für Energie, für die Materie, fürs Universum an sich und auch für die Kraft von allem, von Evolution, von allem, was geschieht, was hier scheinbar geschieht, sozusagen. Also Shakti ist Energie. die eine Energie, die alles ist. Man weiß ja schon seit Einstein auch in der Physik, dass Materie nichts anderes als eine Form von Energie ist. Bei Shaktipat geschieht nichts anderes, dass diese Lebensenergie, die in uns ist, miteinander resoniert. Diese Lebensenergie kann sich auf verschiedene Arten zeigen. Im Yoga hat man, teilt man es meist so in 7 Chakren ein, so, wo man dann das zuordnet, das Überleben oder das Lustvolle, das Genießen, den Willen, Freude, sexuelle Lust, Liebe, Ausdruck, also viel künstlerischer Ausdruck. All diese Dinge und alle Emotionen sind nur bestimmter Geschmack dieser Energie. Und diese Energie, die kann erweckt werden, dass sie eben letztendlich als Kundalini, in Indien nennt man das dann Kundalini, wenn sie ausgelöst ist und aufsteigt, ebenfalls ein Weg zur Erleuchtung letztlich ist, indem sie diese Identifikation ausknipst sozusagen. Und wenn sie aufgestiegen ist, sich im Kopfraum ergießt und mit diesem Ich-Bin-Bewusstsein, das man meistens da so mit sich herumträgt, mit dem man auch in gewisser Weise identifiziert ist, vereint. Also das ist sozusagen die Vereinigung von Bewusstsein mit der Materie. Und wenn die im Menschen geschieht, geschieht sie dann gleichzeitig auch im Kosmos. Das heißt, da wird wie ein Schalter umgelegt und ist dann die Vereinigung mehr oder weniger von Gott und Göttin oder von reinem Bewusstsein mit der reinen Energie des ganzen Universums. Und Shaktipat ist nichts anderes, dass dieser Prozess auch energetisch angestoßen wird. In Wirklichkeit geschieht das bei Satsang sowieso von selbst auch, allein auch durch Blickkontakt, durch Sprechen, auch online sozusagen kann das genauso, ist immer ein bisschen Shaktipat dabei. Das heißt, es ist immer ein bisschen Energieübertragung dabei, wobei mir gefällt der Ausdruck Übertragung nicht so gut, weil eigentlich ist nur Resonanz. Das kann man sich so ähnlich vorstellen, dass wenn man bei einer Gitarre eine Saite anspielt, zum Beispiel die E-Saite, und stellt eine zweite Gitarre daneben, dann beginnt wie durch Zauberhand auch diese zweite Seite der Gitarre zu schwingen. Das kann jeder ausprobieren, der zwei Gitarren hat. Ausprobieren, man schlägt eine Seite an und wenn die andere Gitarre gleich gestimmt ist, dann schwingt die gleiche Seite, die man angeschlagen hat, mit. Beginnt selbst zu schwingen. Einfach nur, obwohl es 2 Meter entfernt ist, obwohl es keiner anzupft. Das ist Resonanz und nichts anderes passiert bei Shaktipat sozusagen. Und dann resoniert es bei den einen halt, was weiß ich, im Basischakra, bei den anderen im Solarplexus, bei anderen im Herz. Das ist dann je nachdem, wo jemand etwas braucht oder gerade ist oder wo Prozesse ablaufen, das wird dann quasi mit angestoßen. Da kann es dazu Heilphänomenen auch kommen, zu Kundalini-Auslösungen. Das heißt, es wird quasi durch diese Resonanz der Energie, die hier schwingt, im anderen etwas ausgelöst. Aus meiner Sicht das, was der nächste Schritt ist für denjenigen oder diejenige. Das ist so auf kurze Ding Shaktipat erklärt. Also eine Art von Energie, Resonanz, Übertragung ist, viele sagen Übertragung, aber das gefällt mir nicht so gut, das Wort. Weil man überträgt nichts. Man stellt sich nur als Resonanzkörper zur Verfügung und lässt in sich alle Seiten anschlagen. Und was dann im anderen resoniert, welche Seite dort dann resoniert, das hat mit dann selbst, also mit mir dann überhaupt nichts zu tun.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Rasimha schreibt im Chat, hi Edgar, hier wird seit Monaten der Schmerz um Ex-Freundin durchfühlt, aber es scheint nicht zu enden und loslassen scheint nicht möglich. Kannst du dazu etwas sagen? Danke.
Ja, danke für die Frage, ich habe es nicht ganz verstanden. Hier wird der Schmerz zum Ex-Freund durchfühlt, oder habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Ah, also das Ende einer Beziehung sozusagen. Fühlen. Das klingt jetzt banal, wenn ich sage, dann wurde es noch nicht so komplett durchfüllt. Und manchmal ist es halt so ein großes Paket. Da hilft nichts anderes als durchfüllen. Dann wurde irgendeine Ecke des Schmerzes sozusagen noch nicht gesehen oder ausgeblendet oder ist nicht gewagt, dorthin zu schauen. Welche Ecke das ist, weiß ich natürlich nicht, aber es hilft nichts. Man kann nur fühlen. Andere Möglichkeit ist aber natürlich trotzdem auch weitergehen. Ja, zu sagen, okay, ich habe jetzt gefühlt, gefühlt, gefühlt. Und wenn ich da nicht weiterkomme, dann kann man schon auch einfach die Entscheidung fällen, wenn man es kann, das ist einfach als Tipp, und sich umdrehen, weitergehen und darauf hoffen, annehmen, vertrauen, dass dann, wenn man nicht mehr so hypnotisiert ist von diesem Schmerz und weitergeht und sich um sich kümmert, die Selbstliebe wiederfindet, Dinge macht, die einen selbst Freude machen, die einen erfüllen, die einen interessieren, dass dann irgendwann von selbst dieser dunkle Punkt, der nicht, vielleicht nicht gesehen wird, dann erscheint. Und das ist meistens so, dass der dann auch erscheint. Ja, wenn man zu sehr hypnotisiert ist vom Schmerz, ist es auch nichts. Das ist dann die Aufforderung, auch woanders hinzuschauen. Und in dem Fall würde ich sagen, wirklich in die Selbstliebe zu gehen, zu dir selbst und dir selbst Gutes tun und den Schmerz mal Schmerz sein lassen. Er wird ohnehin dann wiederkommen, wenn es notwendig ist. Man kann nichts auslassen, man kann nichts überspringen, man kann nichts. Das Universum ist unendlich geduldig, ja, in allen Erfahrungen, die sie uns schenken möchte. Unendlich geduldig. Ja, es gibt kein Verlieren. Ja, das gibt es nicht. Sei es in diesem Leben oder im nächsten Leben, es ist egal. Also das Universum ist geduldig und du musst jetzt nicht, wenn du dich schon so viel gefühlt hast, ewig von diesem Schmerz hypnotisiert sein, sondern kannst dich auch um dich kümmern und schauen, was hast du getan, was hat dir Freude gemacht davor, vor dieser Beziehung? Oder was macht dir Freude, wenn du nicht in einer Beziehung bist? Welche Dinge machen dir Freude, die man nur allein tun kann? Wo man in Beziehungen vielleicht aufgehalten ist, die zu tun. Es ist oft so, dass viele Dinge machen zu zweit viel mehr Freude, aber es gibt auch Dinge, die man allein besser tun kann, um das anzuschauen und wieder mehr zu dir zu kommen und dich zu fühlen und dich zu lieben. Das würde ich sagen, dass du umdrehst. Denn dort, wo du hinschaust, nicht mehr auf diesen Ex-Partner, sondern auf dich, zu dir. Was du eh schon tust, durch den Schmerz, aber nicht nur auf den Schmerz schauen, sondern auf das, was dir gut tut. Das würde ich dir empfehlen.
Die Andrea schreibt, danke Edgar, ich habe es endlich begriffen, also fühlen, verstanden die Sachen mit der Zeit. Ich muss es gar nicht verstehen. Echt cool, danke.
Gerne.
Man muss. Und Christopher nicht. Schreibt, mir kommen noch zwei allgemeine Fragen. Wieso sind Menschen bei einem Geldmangel immer so voller Angst? Und zweitens, wieso streben Menschen scheinbar nach viel Sex statt Erleuchtung?
Wollte nur vorher anmerken, man muss ja wirklich nichts verstehen. Das Verstehen ist meistens im Weg, weil dann macht es sich der Verstand zu eigen. Also besser ist, man versteht das alles gar nicht, auch was ich sage, und lässt einfach nur wirken. Von selbst tief einsinken lassen. Ja, und jetzt zur Geldfrage. Warum die Menschen so Geld haben, Angst vor dem Mangel an Geld oder so ähnlich, ne? Ja, das ist natürlich das Sicherheitsdenken, dass der Teile des Verstandes, der an die Zukunft denkt, der horten möchte. Egal, ob er Getreide horten möchte für Notzeiten oder für den Winter irgendwelche Lebensmittel horten möchte oder Geld horten möchte. Und einfach dieses Sicherheitsdenken da ist. Sicherheitsbestreben, morgen noch zu überleben. Leider ist das eine systemische Frage. Wir leben nur in einem System. Eigentlich leben wir, was Wirtschaft und Wirtschaftspolitik und das alles und Sozialpolitik betrifft, wenn man es kosmisch sieht, in einer Art Steinzeit. Dass es überhaupt passiert, dass Menschen sich Sorgen machen müssen, ist eigentlich ein systemisches Problem. Und die Wurzel ist, Das ist leider auch die Wurzel für den Raubbau, den wir bei diesem, beim Planeten machen, weil wir nicht im Jetzt sind und das zu uns nehmen, was im Jetzt erscheint und im Jetzt zu uns kommt, sondern wir wollen jetzt schon das haben, was wir in einem Jahr benötigen. Das möchten wir schon als Reserve haben. Und wenn wir das alle machen, dann ist logisch, dass das insgesamt zu wenig ist. Weil quasi, sagen wir nur als Beispiel, es wäre genug Getreide für alle da, aber da man es warten muss, weil viele Angst haben, ob es das morgen auch noch gibt, ist jetzt nie genug da. Und das spiegelt sich mit dann in diesen Ängsten, die Menschen haben. Also wie im Großen, so im Kleinen. Wir übernehmen das aus dem System heraus, in dem wir leben, als Menschen. Also da ist niemand da, einen Vorwurf zu machen. Es ist halt so. Das ist in uns eingebaut, das ist das Ego, das Angst hat um die Zukunft und nicht wirklich im totalen Jetzt leben kann und nicht wirklich im Urvertrauen ist. Ja, das, der größte Mangel ist das Urvertrauen, und das Urvertrauen geht eigentlich verloren in dem Augenblick, wo das Erwachen oder dieser präpersonale Zustand, sagen wir so, dieser quasi erwachte, unbewusst erwachte Zustand des Babys, des Kleinkindes verloren geht. Ja, da geht dann das Urvertrauen verloren. Wo man darauf vertraut, dass man immer genug haben wird. Und das erzeugt diese Angst, zu kurz zu kommen, einen Mangel zu haben. Angst vor Mangel. Der Mangel ist ja nicht einmal noch da, meist hat man ihn ja schon lang vor, die Angst vor Mangel. Und oft ist es so, dass der Mangel sogar nie kommt. Dennoch hat man Angst davor. Das ist das Perverse an dieser Sache. Aber das ist halt alles Teil, ja, des Ego-Programms, kann man sagen. Und natürlich spielen da Sachen wie Gier eine Rolle. Angst und Gier. Das ist schon der Schlüssel, zum Beispiel beim Aktienmarkt. Ja. Die Schlauen verkaufen an die Gier und sie kaufen die Angst. Wenn alle in Panik sind und verkaufen, 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 die Preise gehen runter, die Schlauen kaufen dann auf. Das sind die, die nachher wirklich haben. Ja? Und umgekehrt, wenn die Kurse steigen, werden alle gierig und kaufen nach, weil sie wollen es ja nicht verpassen. Und da sagt man dann, man verkauft der Gier. Der Schlaue verkauft dann, wenn es raufgeht. Also so. Und das sind diese zwei Grundemotionen, Angst und Gier bei Geld. Und die ist massiv, die wird natürlich auch ausgenutzt. Von jenen, die dann schlau genug sind, nicht in diese Falle zu gehen. Was war die zweite Frage? War, ich habe schon wieder zu lang geredet. Schon wieder eine Ewigkeit her. Tut leid, Fanti.
Die zweite Frage ist, wieso streben Menschen scheinbar nach viel Sex statt Erleuchtung?
Ja, weil es gibt so viele Antworten. Das erste vorher, also jetzt kann ich mich erinnern, wie ich die Frage das erste Mal gehört habe, haben wir gedacht, naja, Sex und Erleuchtung ist eh fast das Gleiche. Ja, Erleuchtung ist nichts anderes als Sex mit Gott, mit dem ganzen Kosmos, mit dem ganzen Universum oder mit der Göttin, wenn man so will. Mit allem, was ist, ist auch eine Form von Sex. Ist nichts anderes. Erleuchtung ist nichts anderes als ein extrem krasser kosmischer Orgasmus. Ja? Das ist das, was da geschieht. Und also ist es mit dem Sex ja sogar verwandt. Also ist der Sex eigentlich ein Abklatsch von Erleuchtung. Die Franzosen sagen ja über einen Orgasmus, Orgasmus ist der kleine Tod. Weil in dem Augenblick ebenfalls eine Gedankenstille dann da sein kann. Wenigstens von 5 oder 10 Sekunden. Die meisten Menschen haben wirklich 70, 80, 90 Jahre durchgehend im Wachzustand einen Verstand laufen, ein Denken laufen und können das Denken nicht aufschalten. Und beim Sex wird es dann einmal kurz wenigstens ein bisschen ausgeschaltet. Und in der Erleuchtung wird es komplett ausgeschaltet. Und man switcht so weit, dass dann das Nichtdenken der Normalzustand wird und das Denken die Option und nicht umgekehrt. Ja. Also Nichtdenken und Stille ist keine Meditationsart, sondern das ist eigentlich unser Urzustand, wenn das da oben endlich schweigt. Ja, und dann kann man es benutzen, wenn man möchte. Dann kann man dann den Verstand auch benutzen, ist ja nichts verkehrt damit. Also es ist sehr miteinander verwandt. Und aus yogischer Sicht muss ich sagen, warum? Ganz einfach, weil es näher ist. Da haben wir wieder diese Pyramide der Chakren oder ähnliches Konzept hat der Ken Wilber mit Spiral Dynamics. Aber bei den Chakren ist es eben so, das ist Basischakra, das ist das erste Chakra und da geht es um Überleben. Da geht es ums nackte Überleben. Da geht es ums nichts anderes als das Überleben. Da ist Erleuchtung am weitesten entfernt, weil alles andere dazwischen noch erfahren werden möchte. Es möchte hier alles erfahren werden. Es möchte hier erfahren werden Lust. Es möchte hier erfahren werden Wille. Es möchte hier erfahren werden Liebe. Es möchte hier erfahren werden Ausdruck. Es möchte hier erfahren werden, sehen. Also wenn ihr all diese Chakren so tut, das sind diese Erfahrungen, die Bewusstsein machen möchte hier. Ja, das ist ja nichts verkehrt, sonst hätten wir sich das ganze Sache mit dem Universum auch sparen können und wären gleich in der Erleuchtung und im Nichts geblieben. Ja, dann bräuchte es gar keinen Urknall. Nee, das möchte hier alles erfahren werden. Und die Erfahrung, mit der wir beginnen, ist die unterste, ist das reine Überleben. Da geht es nur ums Überleben, da geht es nicht einmal noch um Sex. Da geht es nur ums reine Überleben, dass ich genug zu essen habe. Das Essen muss nicht einmal schmecken, es muss auch nicht gesund sein. Es muss mir nur so viel Energie liefern, dass ich morgen auch noch lebe. Ja, das ist Überleben. Und das Überleben der Art ist dann beim zweiten Chakra, da kommt dann Lust dazu. Und das ist eben das zweite Chakra, das Sexualchakra. Das ist das erste Chakra über dem Überleben. Das ist das erste, wo man sagt, okay, jetzt geht es wenigstens nicht nur ums Überleben, in gewisser Weise auch, weil es um Fortpflanzung geht, aber es ist auch Lust dabei. Drum ist es völlig natürlich, dass Menschen, die dann auf die starten sozusagen diese Reise, wenn man es als Evolution betrachtet, vom Überleben dann in Hedonismus gehen, ins Genießen, einfach das Leben genießen zu können. Der nächste Schritt ist dann, wenn genug genossen wurde, ich habe das eh schon oft gesagt, so diese Pyramide der Evolution, die da geschieht, ist dann, dass ich dann sage, so jetzt will ich etwas, jetzt will ich ein Projekt machen, jetzt will ich etwas tun, jetzt möchte ich was erreichen. Das ist dann schon nach dem Sex, wo man sich dann verwirklicht sozusagen, wo das Ego geboren wird, das irgendwas verwirklichen möchte, etwas machen möchte. Und wenn ich dann genug für mich und das Ego getan habe, dann komme die nächste Phase in die Liebe, wo ich wieder ins Du gehe, wo ich auch quasi nicht mehr nur egozentrisch vom Willen her, ich will, sondern ich liebe. Ja, und wenn ich dann genug geliebt habe, dann gehe ich wieder voll in den Ausdruck und schwemme über. Ja, und das ist dann dieser künstlerische Ausdruck. Ja, das ist diese Evolutionsreise, die man halt macht. Und der Sex ist einfach die erste Station, könnte man sagen. Ja. Und ja, für das Überleben der Menschheit auch unter anderem wichtig, weil ohne Sex würden wir alle noch irgendwelche Aminosäuren sein. Ne? Diese Evolution von Einzeller bis hin über die, was weiß ich, ja, schlussendlich bis zum Menschen gar nicht gegeben. Ne? Das hätten wir sich alle sparen können. Wenn wir Aminosäuren blieben, das wäre das Sein ohne Sex gewesen. Und dann hätten wir keine Chance gehabt, jemals Erleuchtung zu erfahren. Ja? Das, was dann da oben erst geschieht, das ist der letzte Punkt. Also das ist am weitesten vom Überleben entfernt. Und das zweitweiteste Entfernte ist dann eben der Sex. Aber dennoch wird all das benutzt. Alles, absolut alles, macht alles Sinn. Da ist nichts zu verurteilen. Also absolut nicht.
Christopher fragt noch weiter. Für mich ist das Sterben mittlerweile so gewöhnlich wie das Einkaufen. Allerdings sind in meinem Umfeld Menschen, die bei einem androhenden Tod durchdrehen. Kann ich ihnen irgendwie beistehen?
Also wenn es wirklich androhend ist, also das wäre dann Sterbebegleitung. Ne? Es gibt da jetzt zwei, man kann die Frage auf zwei Arten sehen. Die eine wäre, wenn wirklich dieser Tod bevorsteht, dann kann man begleiten, dann kann man die Hand halten und begleiten und helfen, dass derjenige entspannen kann und loslassen kann, weil das Loslassen dabei das Wichtigste ist. Die andere Variante ist die, dass es nur Angst ist. Also, dass kein Tod bevorsteht und nur Todesangst da ist. Ja, diese Todesangst, wenn du den Tod schon mehrfach erfahren hast und durch diese Erfahrungen durchgegangen bist, dann könntest du demjenigen und derjenigen helfen, indem sie, sie oder er sich fallen lassen kann, indem du zeigst durch dein So-Sein, dass das, was passieren könnte, nichts Schlimmes ist, sondern dass das, was danach kommt, immer besser ist als das, was davor ist. Wenn dieses Vertrauen geschaffen ist, dann können Menschen loslassen. Egal, ob es um den Ego-Tod geht oder um den physischen Tod. Dieses Loslassen, das ist die Erlösung, sozusagen. Und das ist eigentlich schon die halbe Miete vom ganzen Erwachen. Diese Erlösung. Aber wenn jemand nicht empfänglich ist oder zum Beispiel nicht an ein Sein nach dem Tod glaubt, kannst nichts machen, musst auch nichts machen. Auch das darf sein. Jeder ist frei in dem, was er glauben will. Ist nichts verkehrt. Glaube ist ohnehin immer nur Glaube. Und das, was wirklich ist, ist ohnehin immer da. Das braucht nicht den Glauben daran, um existieren zu dürfen. Also die Wahrheit selbst ist ewig. Die ist auch ewig, wenn niemand daran glaubt. Ja, ist das egal. Ja, wenn jetzt alle Menschen sagen würden, es gibt keine Sonne, das wäre der Sonne vollkommen egal. Die würde trotzdem weiter existieren. Also, wenn wir jetzt mit Quantenphysik anfangen, könnte man das in Frage stellen, aber okay, ist ein anderes Thema. Eine andere Seite der Medaille.
Die Katharina fragt, findest du Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen wichtig? In meinem Feld ist das ein Thema. Bin immer noch der Meinung, diese Räume kann ich durch hohe sexuelle Energie auch erleben.
Wichtig finde ich gar nichts. Also ich verurteile nichts, aber ich finde nichts wichtig. Und es gibt tausend Wege, die nach Rom führen. Ob das jetzt mit Substanzen auch ist, wobei ich schon bei Substanzen, einerseits bin ich, sehe ich schon, dass das Türöffner sein können, dass man glauben kann, dass man lernen kann, zu glauben oder zu wissen, dass da noch etwas ist, als Ansporn, als Gusto machen, aber ankommen wird man damit nicht. Also ich weiß zwar, dass es Substanzen gibt, wo die Menschen auch eine Art Gotteserfahrungen machen, aber das ist nie so beständig, als wenn es natürlich geschieht. Und es ist nie so integrativ. Es wird vielleicht dasselbe gesehen, aber es ist nie dauerhaft und es führt nicht zu so extrem dauerhaften Veränderungen. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Auch da habe ich ja schon von Ausnahmen gehört, wo super, wo ganz tolle Veränderungen im persönlichen Leben auch geschehen sind. Und genau das Gleiche sehe ich aber auch, wenn du sagst, mit sexueller Energie kann man das auch erreichen. Das stimmt natürlich, kann man auch erreichen. Aber auch das ist kein Dogma. Ja, auch das ist kein Pflichtprogramm, dass man sagt, als würde nur dieser Weg dorthin führen. Es gibt viele Wege. Es geht auch ohne sexuelle Energie. Also das, was wir sind, sind wir ohnehin immer. Da braucht es überhaupt nichts dazu, letztlich. Für das Erkennen selbst hat jeder sein eigenes, sage ich einmal, Programm, seine eigene Vorliebe, seine eigene Bestimmung. Das wird bei jedem anders ablaufen. Aber das, was wir sind, ist bei jedem dasselbe, auch jetzt schon. Egal, ob es erfahren wird oder nicht. Und erfahren werden kannst du durch verschiedenste Wege, das ist klar. Und dass ich aus dem tantrischen Weg komme, okay, ist eh bekannt und dadurch sehe da auch diese beständigere, weil es auf natürliche Art und Weise geschieht. Aber auch im Tantrismus sind Substanzen verwendet worden. Also so ist es auch wieder. Ne? Aber ich verstehe dich. Prinzipiell verstehe ich dich. Bin ich auch eher der Meinung, dass es auf natürliche Weise dauerhafter und integrativer ist.
Karin Anna schreibt, beginnt das Menschsein überhaupt erst mit der Erleuchtung?
Oh, wow. Auf einer gewissen Ebene, ja. Auf einer gewissen Ebene ist wirklich so, oder nicht einmal da, sogar erst nachher. Also ich habe es für mich erfahren, ich nenne die Erfahrung Paramatvaita oder den Zustand, oder er wird auch genannt Sahaja Samadhi, das ist der Zustand, wo beides zugleich ist, Menschsein und das göttliche Bewusstsein. Und im Prinzip ist der Mensch schon so gedacht, der gewöhnliche Zustand ist so gedacht, dass Mensch quasi ein Tier ist mit göttlichem Bewusstsein. Ja, das definiert Mensch. Und jetzt könnte man sagen, da beginnt eigentlich erst Mensch, das echte Menschsein. Aber lieber ist mir das Wort Erwachsensein, weil Menschen sind wir alle. Ja, egal mit welchen Illusionen wir herumlaufen über das, was wir sind. Menschen sind auch alle Kinder. Aus dem Grund gefällt mir der Begriff nicht so ganz, aber ich erkenne, dass man vorher eigentlich nur ein Erwachsen spielt. Wir sind alle Kinder, oder ich nehme die Menschen dann, oder habe gerade am Anfang alle Menschen eher wie Kinder wahrgenommen, die sozusagen erwachsen spielen, die so tun, als wären sie erwachsen, einfach weil sie jetzt halt 20, 30, 40 Jahre alt geworden sind und quasi als Erwachsene angesehen werden. Aber das innere Kind ist bei den meisten stehen geblieben und wurde irgendwann nicht mehr gelebt, konnte nicht nachreifen. Und da gibt es dann schon einen Prozess nach dieser Erfahrung, der dann angestoßen wird, wo dieses innere Kind nachreifen kann. Nachreifen dadurch, indem es wieder voll und ganz Kind sein darf. Da hat zum Beispiel Jesus ja mal den Spruch gelassen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Aber genau das ist damit gemeint, dieses innere Kind zu leben wieder und innere Kind voll da sein zu lassen. Und das kann dann nachreifen und dann wird man erst so richtig erwachsen. Und man könnte sagen, da beginnt auch erst das echte Menschsein, weil man wirklich alle Gefühle und alle Erfahrungen voll und ganz als Mensch annimmt. Davor halten wir viel zurück und nehmen diese Erfahrungen und diese Emotionen nicht voll und ganz an, dieses Menschsein nicht voll und ganz an. Also so könnte man es definieren, ja. Also da ist schon was dran.
Narasimha schreibt nochmal, hypnotisiert trifft es ganz gut. Der Kontaktabbruch von der Ex-Freundin kam so unerwartet und brutal, dass es mich heute noch erschüttert.
Ja, das glaube ich. Das kann heftig sein. Das kann heftig sein, ja. Das Beste ist wirklich, aber das hast du schon gemacht, damit sein, es spüren, nicht verstehen wollen. Verstehen wollen kommt ganz am Schluss, wenn überhaupt. Das Verstehen wollen ist schon optional. Es muss nicht einmal da sein. Es reicht das Fühlen. Es reicht damit sein. Und wenn irgendwann wieder die Energie da ist, etwas anderes zu tun, dann das zu tun.
Karin Anna schreibt nochmal, der unerleuchtete Mensch könnte das Missing Link sein.
In gewisser Weise vielleicht, ja. Man könnte das Missing Link so quasi, wie es war, vom Affen zum Menschen. Ne? Das Menschsein, das echte Menschsein beinhaltet ja die Menschlichkeit und damit das Empathische, dieses Mitgefühl oder diese Nächstenliebe sozusagen, Mitgefühl, Nächstenliebe, egal wie man es nennen mag. Weil, und das ist ja etwas, was automatisch dann kommt, wenn wir erkennen, dass wir alle eins sind. Wenn ich erkenne, dass ich du bin, dann kann ich dir nicht mehr wehtun, weil ich du bin. Ja? Und dann will ich, dass es dir gut geht, weil ich du bin. Ja, nicht einfach, weil ich liebe und weil ich ein Konzept folge und ein Dogma folge und irgendwer hat gesagt, man soll lieben und bla bla. Nee, ich erkenne direkt, ich bin du, du bist ich. Und ab dem Moment kann ich dir nicht mehr schaden und ab dem Moment will ich, dass es dir gut geht. Und wäre diese Menschlichkeit, die dann erwacht. Aber es gefällt mir da auch recht gut der Begriff Gottmensch, ja, wenn man das so nennt. Und das ist ja das Interessante, dass ein großer Teil dieses Mitgefühls erwacht ja auch erst nach dieser Erleuchtungserfahrung, wo diese Energie wirklich wieder voll ins Herz geht. Ramana hat es auch so genannt, die Kundalini muss quasi wieder zurück ins Herz oder die ganze Bodhisattva, das Bodhisattva-Konzept beruht darauf im Buddhismus, dieses Erwachen des Mitgefühls, der Menschlichkeit sozusagen. Also da ist schon was dran mit Missing Link. Und ist Missing Link ist interessant, weil du das sagst, du hast da sehr recht. Wenn man jetzt den Ken Wilber wieder hernimmt, der hat da ja sehr so postuliert, der sieht ja das Ganze so, dass es einen präpersonalen Zustand mal gab. Das war der Zustand, bevor sich das Ich und das Ego im Menschen ausgebildet hat. Und es soll so angeblich vor 20.000 Jahren gewesen sein, dass sich langsam in manchen Menschen dieses Ich herausgebildet hat. Davor waren Menschen eher so in einem Einheitsbewusstsein ähnlich wie die Tiere, also nicht so ganz ich-bezogen in ihrer Bewusstheit, sondern mehr wir-bezogen. Es gibt auch heute noch Sprachen in Indien, habe ja jemanden kennengelernt, der hat 7 Jahre bei einem Volk gelebt, das kein Wort für ich hatte in ihrer Sprache. Nur für wir. Also es gibt noch so eingeborene Völker, die noch in so einem Zustand sind. Das ist der präpersonale Zustand, bevor sich das Ich rausbildet. Und wir haben ja die Geschichte im Paradies, ja, diese Verjagung aus dem Paradies mit Adam und Eva ist nichts anderes als diese Ich-Werdung. Ja, das war wahrscheinlich so vor 10.000, 15.000 Jahren zur Zeit von, man nennt es die neolithische Revolution, wo vor 10.000 Jahren die Menschen begannen, sesshaft zu werden und Acker zu bauen, zu machen, nicht mehr als Jäger und Sammler zu leben und dann die Erde zu beackern. Und das ist die Geschichte, die man aus der Bibel da auch kennt, wo eben diese Ich-Werdung ist, der Baum der Erkenntnis. Das war das Ego. Das heißt, damals war die Erleuchtung, ein Ego zu finden. Ich bin. Ja, ich, mit Betonung auf ich. Ja, das war der Präperson. Die Wandlung vom präpersonalen zum personalen Zustand mit dem Ich. Ja, und jetzt ist dieser personale Zustand des Missing Links sozusagen aus dieser alten Zeit rüber zu uns dann, wenn man dann ins Transpersonale geht, wo dieses Ich dann wieder verschwindet und man daraus wieder erwacht aus dieser personalen Hypnose sozusagen. Aber dann unterscheidet sich sehr wohl präpersonal und transpersonal. Von außen schaut es ähnlich aus, aber die Erfahrung selbst ist ja ganz andere, weil man dann Bewusstheit darüber hat, über dieses Bewusstsein. Ja, das ist dann der Unterschied zwischen dem Transpersonalen und dem Präpersonalen. So könnte man das sehen als Missing Link, als personales Erfahrung des Menschen. Das heißt, es gehört alles dazu. Das gehört zur Evolution dazu, dass wir durch dieses Tal des Personalen, des Ichs, des Egos hindurchgehen und dieses Ego transformieren. Und mitnehmen, sozusagen.
Axel schreibt, ist die Läuterung des Körper-Geist-Komplexes eine Notwendigkeit oder eine Hilfe für das Erwachen? Konkret, in der Beziehung triggern sich die Partner, obwohl sie so viel wissen über die ganzen psychologischen Zusammenhänge. Aber einige Triggerpunkte verursachen so einige dumpfe emotionale Identifizierung mit Verhaltensmustern, die Stunden andauern können. Wenn es danach gehen kann, kann Erwachen nicht stattfinden, weil so identifiziert.
Ich glaube, das ist hilfreich, aber keine Bedingung, wenn das die erste Frage war. Aber es ist hilfreich und gehört zum Weg dazu und ich sehe da kein Problem bei der Identifikation. Diese Identifikationen helfen uns, das zu durchleben. Würden wir nicht identifiziert sein damit, dann würden wir diese Gefühle nicht fühlen, aber diese Gefühle wollen gefühlt werden und wollen durchlebt und durchfühlt werden. Also auch das hilft bei dieser ganzen Transformation. Identifikation ist nicht per se schlecht und auch sich die Knöpfe drücken in einer Partnerschaft gehört fast zum spirituellen Weg mit dazu, weil ich sehe schon auch den spirituellen Weg als einen Befreiungsweg, auch im Sinne von einer Therapie. Ja, wo es auch um Traumata geht, die wir selbst erlebt haben, aber die wir auch mitgebracht haben aus der Ahnengeschichte von den Eltern, von den Großeltern, von den Urgroßeltern, durch Konditionierung als kleines Kind, aber auch durch DNA, weiß man mittlerweile, dass auch Traumata vererbt werden können. Und all das tragen wir, diese ganze Last der Vergangenheit, diese Ursünde, das tragen wir alles in unserem Fleisch, das haben wir alles mitbekommen. Und das will getriggert werden, das will wieder angeschaut werden. Also es geht nicht so sehr in dem Ganzen nur in Richtung Erwachen, als wäre das der Endpunkt, das glaubt man nur immer. Nach dem Erwachen geht es erst so richtig los. Auch das geht erst so richtig los, diese ganzen Traumata zu transformieren. Und das ist eine kollektive Arbeit und gar nicht so sehr eine persönliche Arbeit. Und um die geht's eigentlich. Das Erwachen ist sozusagen nur eine Brücke zu einer neuen Art zu sein, die dann völlig andere Aufgaben hat und völlig andere Ziele und völlig andere Prioritäten und Zweck, Seinszweck hat. Und da geht's genau um diese Befreiung aus diesem Mustern, Konditionierungen, Traumatas, Knöpfen, aber auch vom Kollektiv her betrachtet, für alle Menschen, nicht nur für sich selbst. Um das geht es letztlich.
Jörg, wenn du möchtest.
Ah ja, da ist eine Hand.
Ich habe mal die Hand gehoben.
Ja, da ist eine Hand mit einem Jörg dran.
Okay. man sieht mich nicht so besonders gut, aber macht ja nichts. Bei mir ist es gerade, jetzt muss ich erstmal kurz einen Raum mit dir teilen, das wollte ich schon immer mal ganz kurz in Stille tun. Ich merke, dass mein Herz schnell schlägt, da eigentlich gar kein Grund für da ist. Aber ich hatte den Impuls, die Hand zu heben, weil ich sag mal, mich schon etwas länger in einer Beobachterrolle fühle, so wie ich das dir auch mal oder ein Video von dir genommen habe. Und ich einen, weil es gerade um Trauma ging, davor, ein Thema habe, wo ich nicht dahinter komme, weil wir sind ja, wie du eben auch so schön sagtest, ja, im Grunde speichert ja der Körper Traumata ab. Und ich habe, mein Körper ist oft Schmerz, er spürt Schmerz und ist bewegungsunfähig gleichzeitig aber sehr bewusst. Also, und ich kann in der Zeit auch dahin reisen, wo im Prinzip genau der Körper dieses Trauma erlebt hat und auch abgespeichert hat und übe mich sehr lange schon immer wieder, diese Dinge loszulassen. Das sind Dinge aus der Kindheit, das sind Dinge, wo es wirklich komplett meine ganzen Lebenssituationen im Grunde mit einem Schlag er auseinandergenommen hat, also quasi so ein Erwachen in der Matrix, wenn man so will. Und ich habe mich gefragt, ob du vielleicht einen Tipp hast, ob du für dich schon mal, ich sag jetzt mal, Kundalini-Energie in dir aufsteigen lassen hast, um deine Schmerzen oder dem Körper, dem Gefäß, welches du bewohnst, ja, das zu lösen, oder für dich da was gefunden hast, wo du sagst, ja, das hat mir irgendwie geholfen, mir das, also das nicht zu benutzen, das wäre eher wieder kontraproduktiv, aber das Loslassen dieses Schmerzes und dieser Bewegungsunfähigkeiten, nenne ich das jetzt mal. Fällt dir dazu was ein?
Ja, für mich war das am meisten, was mir da geholfen hat, waren Körpertherapien, wo es um mit Atemtechniken, also wo man hyperventiliert hat auf irgendeine bestimmte Art und Weise, sei es Rebirthing, sei es holotropes Atmen nach Stan Grove und solche Sachen, also wo man sie richtig mit Sauerstoff oder man könnte sagen, wenn man spirituell klingen will, Prana oder so, ne? Sich richtig aufladet, damit sich das Gewebe da sozusagen das aus dem Gewebe lösen kann. Also da ist gar nicht so darum gegangen, dass ich jetzt dann das loslasse, sondern für mich ist mir darum gegangen, das dann zu fühlen. Natürlich wird dann sogar der Schmerz stärker durch dieses Atmen zuerst, ne? Aber da dann weiter zu atmen, das ist so das Geheimnis, dass man da dann wirklich hindurchgeht, als würde es das regelrecht von innen her durchschwemmen, durch überfluten sozusagen. Und da hat sie dann wirklich immer wieder viel gelöst. Also das war eigentlich so die hauptsächliche, das, was am meisten geholfen hat. Ich habe zwar auch gute Heilerfahrungen gehabt mit Yoga Nidra, wo man das Gegenteil macht, wo man sie hinlegt und quasi in so einen Zustand geht, wo man den Körper dann gar nicht mehr wahrnimmt, wo der das sozusagen schlafen geht, so eine tiefe Entspannung, so ähnlich wie bei autogenem Training. Aber da ist es so, und dann, da spürt man gar nichts, mehr oder weniger, und dann reicht so eine halbe Stunde, Stunde in dem Zustand, dass Heilungen geschehen, aber nicht bei Traumata. Das war eher bei mir dann, was weiß ich, wenn es eine Grippe oder sowas war oder irgendein einmal eine Hepatitis oder also so Viren, solche Geschichten, ne? Oder eventuell vielleicht, dass sich schon, wenn es aufgrund einer Verkrampfung ist, lösen kann ein Schmerz, aber dass wirklich so tief geht, dass ins Gewebe geht, wo Traumata sitzen, da finde ich es mit der Sauerstoffanreicherung am besten.
Schade, weil das habe ich alles natürlich schon gemacht.
Das haben wir gemacht.
Scheiße. So ein Mist. Ja. Und interessanterweise ist das dann auch mal wieder gut. Ja, also das ist dann Illusion Zeit, aber es ist eine Zeit lang dann auch wieder gelöster und auch ein Stück weit schmerzfreier. Das ist so. Ja, also wenn ich mich wirklich mit Prana komplett fülle und den Schmerz tatsächlich auch wegfließen lasse. Also das hat eben genau diesen Charakter. Und ansonsten bin ich eher ein Freund davon, spannenderweise die Emotionen einfach wirklich geschehen zu lassen, ohne etwas damit zu tun.
Richtig, genau, ja.
Und das ist das Spannende. Also das ist, weil das scheint wirklich gut zu funktionieren. Okay. Es ist aber noch nicht vorbei. Deswegen, genau.
Ich habe nur eins vielleicht. Ja. Dazu, also das hast du gesagt, einfach spüren und die Emotionen wahrnehmen und gar nicht weghaben wollen. Darum geht's ja eh letztlich.
Ja.
Aber was man bei, wenn es mit Schmerz verbunden war, was ja dann irgendwann zu mir gekommen ist, war, dass ich wirklich mich voll in den Schmerz hingefühlt habe, also mehr oder weniger mit Bewusstsein voll zum Schmerz gegangen bin. Und dann den Schmerz atmen hab lassen. Also gar nicht so sehr Atemübungen im Sinne von Hyperventilieren und Sauerstoffanreicherung, sondern den mir vorgestellt habe, der Schmerz selbst würde atmen, ein- und ausatmen, dort, wo es sitzt. Ja. Und als könnte er gähnen, sozusagen. Ich habe dann so eine Art Gen-Yoga für mich entwickelt, wo ich dann den Schmerz sogar eine Stunde lang gähnen konnte mit irgendeinem Körperteil, der gegähnt hat quasi, von dem das Gähnen ausging. Und sich da irrsinnig viel gelöst hat, bis hin zu Tränen, die geflossen sind. Und also ein weiterer Schritt, den ich da entdeckt habe, wo ich Körperteile gähnen habe lassen können. So quasi die Leber gähnt jetzt, oder? Ja, oder egal, man muss ja nicht benennen, ne? Sondern dort, wo der Schmerz ist, dort so ganz langsam atmen lassen, bis da so ein Genreflex kommt. Wenn der dann kommt, den voll zulassen und dann kann da richtig eine Genorgie daraus entstehen, die dann eine halbe Stunde dauert oder so. Das hat man auch.
Also, Gen, dieses Bild ist schön. Also, das ist ein schönes Bild. Vielen Dank dafür. Ich lasse mich dann immer atmen. Ich töne dann auch. Genau. Oder es tönt mich.
Oder so.
So muss man es eigentlich besser ausdrücken, ja. Also das hat wirklich was von, also wenn man nach was hören würde, würde man sagen, man sticht mich ab, aber im Prinzip ist es wirklich so, diesem Schmerz wird dann einen Ton gegeben. Das passiert genau, aber super, automatisch. Ja. Mhm. Ja, ja, genau. Das passiert automatisch. Genau. Ja. Ja, gut. Das ist ganz lieben Dank. Jan, wir sehen uns wahrscheinlich in München. Ich komme am 7. Januar nach München.
Aber auch schön. Merke ich mal dir.
Okay.
Das ist vom Licht her. Nein, das ist ein Foto.
Ja, genau.
Okay.
Ja, vielen Dank.
Jan.
Namaste.
Christopher fragt, gibt es noch etwas zum verschlossenen Herz zu sagen?
Zum verschlossenen Herz könnte ich sagen, jetzt öffne dich, ne? Wenn ich mit ihm sprechen kann. Aber es muss sich nicht einmal öffnen, es darf auch verschlossen sein. Verschlossenes Herz ist einfach traurig, ist einfach, will auch gefühlt werden, will geliebt werden. Ja, das Öffnen geschieht von selbst. Das ist ein Herz zu öffnen, das wäre ja fast so, wie wenn man einen Grashalm zieht, damit er schneller wächst, sondern das will umsorgt, das will gehegt, das will umarmt werden, das will traurig sein dürfen, das will weinen dürfen. Und dann geschieht diese Öffnung von selbst sozusagen. Außer es ist jetzt ein Panzer, sowas gibt es natürlich auch, aber dann ist halt eher Therapie oder so angesagt.
Die Marie fragt, wie geht man am besten nach der Erleuchtung mit dieser Leere um? Ist das ständige Rein raus in das Einheitsbewusstsein normal?
Ja. Also mit der Leere muss man nicht umgehen. Man kann einfach sie genießen. Am besten ist immer alles genießen und reinfallen lassen. Wenn sie da ist, ist sie da, und wenn sie nicht da ist, ist sie nicht da. Und genau das ist Flip-Flop, und dieses Rein und Raus ist eine Zeit lang normal. Und da würde ich zum Beispiel, wenn Ichen geschieht, also bei mir ist dann, dieser Ausdruck ist eigentlich von der Gabriele Rudolph oder ihrer Lehrerin, aber der gefällt mir recht gut, das Ichen, was geschieht, wenn sich ein Ich bildet, wenn so quasi dieses Identifizieren da ist, das geht eine Zeit lang so hin und her. Das Ichen ist, dann wieder weg, dann wieder Leerheit und nichts, dann wieder ich. In dieser Phase ist es gut, völlig authentisch zu sein und das anzunehmen, was gerade ist. Wenn sein, ist Ichen ist ja eigentlich, so gut gefällt mir jetzt der Ausdruck auch wieder nicht mehr, weil es war gar nicht so ein Ichen, es war eher ein Sein und Nichtsein. Ja, als wäre es so dieser eine Typ, der da beim Shakespeare vorkommt und sich die Frage stellt, sein oder nicht sein. Oder was will ich denn jetzt? Aber dann zu erkennen, dass beides schön ist in sich, beides dann genießen. Ich habe immer dann das Nichtsein über das Sein gestellt. Und wenn dann das Sein da war, in Form von entweder Identifikation am Anfang oder der Verstand plötzlich wieder da war, da hat der Verstand als erstes dann drüber nachgedacht, was habe ich falsch gemacht? Dass jetzt wieder der Verstand da ist. Ne? Oder was habe ich da richtig gemacht, wie er weg war? Also solche hinher habe ich auch erlebt. Aber das ist alles letztlich nur eine Phase, durch die man hindurchgeht, wo es so hin und her geht und man einfach möglichst authentisch mit jedem Zustand ist. Und wenn das Sein ist oder wenn ich ist, dann authentisch sein und oder authentisches Ich sein. Wenn Wille da ist, plötzlich ist da wieder Wille, dann authentisch wollen und schauen, was will man denn? Und dann, das darf alles sein. Und wenn man das alles annimmt, dieses Hin und Her und immer in jedem Moment authentisch damit ist und nicht das andere will, was gerade nicht da ist, dann passiert es irgendwann, dass sich das immer mehr verschmilzt und vereint sozusagen. Also wo diese Einheitserfahrung, dieses Verschmelzen dann noch einmal quasi schrittweise im Organismus geschieht. In dem, was sich als Sein und Nichtsein zeigt. Und dann ist irgendwann jenseits davon, jenseits von Sein und jenseits von Nichtsein. Man kann es dann gar nicht mehr benennen irgendwann. Aber solange es Flip-Flop ist, am besten vollkommen authentisch damit sein.
Sefta, du wolltest noch was sagen oder fragen.
Wenn man ein Bild von einem Meister anschaut, in dem Fall habe ich jetzt tatsächlich deins, Edgar, ein Bild von dir, von deiner Webseite. Und da wollte ich dich fragen, da ich selber gar nichts drüber weiß, ich weiß nur, dass es anders ist. Das erste Mal, dass ein Bild, in dem Fall ist es halt deins und ich sag mal vom Meister, weil da vielleicht das Bewusstsein irgendwo trägt oder wie die Gitarre, die schwingt oder die Resonanz, keine Ahnung. Aber wenn ich auf deine Seite gehe und dieses Webinarfoto aufmache, also Webinar gehe und dann kommt das erste Bild, bevor es dann zu diesen Angeboten geht, hast du Erfahrung mit Menschen, die auf Bilder von Osho, meinetwegen, weiß ich nicht, hast du da Erfahrung? Weil ich finde es nur super angenehm, etwas ganz Lebendiges schaut mich an, ich schaue dieses Bild an und bin erstaunt, dass es lebt. Und ja, kannst du da was dazu sagen?
Naja, das haben wir am Anfang gehabt mit der Zeit, ne? Dass ja alles jetzt ist, alles der eine Moment und dieser Moment auch von einem eingefangenen Bild. Lieber ist zum Beispiel bei Osho genauso gegangen, ja, wenn ich ein Bild von ihm, vor allem in meiner Anfangszeit, also hauptsächlich dann, das war in den Wochen davor, vor dem quasi Erwachen, und danach erst recht, dass ich mich da immer, dass er für mich lebendig da war. Er war ja tot, also quasi tot. Ne? Also der Körper war schon nicht mehr da quasi. Oder aber das Bild, für mich war es voll lebendig. Für mich war es voll hier und jetzt. Und das kann ich auch bei vielen anderen Meistern auch selbst sehen. Also wo ich auch selbst, wenn ich dann die Augen sehe, das ist, die Lebendigkeit ist da, ja klar. Das ist mir bei vielen Vergangenen, die da schon jahrzehntelang tot waren, was weiß ich, oder der Ramesh Palsekar, der hat da noch gelebt, aber trotzdem waren es auch Bilder. Also man sieht das, ja, diese Lebendigkeit ist da in den Augen. Das kenne ich auch selbst von anderen. Das ist normal.
Nicht normal, okay, ja. Danke.
Ananda Majima, das war die hat mich auch sehr beeindruckt. Und das ist so lebendig, das ist ja wirklich jetzt, da kann man richtig Verbindung aufnehmen mit diesem Körper-Geist-Organismus, wenn man so will, aber es ist ja nicht der Körper-Geist-Organismus, sondern es ist das, was in dem Organismus gelebt hat, was ja das eine Bewusstsein ist, immer wieder dasselbe eine Bewusstsein. Und das resoniert dann.
Edgar, ich würde noch einen Kommentar aus dem Chat vorlesen. Mhm. Und zwar von Florian. Hallo Edgar, ich fühle mich gerade sehr verbunden mit dir. Irgendwie war der Wunsch sehr groß, das hier in Worten auszudrücken, auch wenn die Worte unzureichend erscheinen.
Na, freut mich, Dankeschön. Und auch an Sefta, Dankeschön. Es freut mich auch, dass du mit einem Bild von mir, das für dich so schön ist. Es freut mich. Und danke an euch alle fürs Hiersein, für die Fragen. Und danke Svantje fürs Vorlesen. Danke Deva Setu fürs zur Verfügung stellen von jetzt. Auch danke der Welt und dem Universum fürs Sein an sich. Namaste.